Ja, wir haben heute Talk About und ich freue mich darauf, dass heute Karin da ist. Mhm. Mal ein ganz anderes Gesicht. Nein, ihr kennt sie ja alle, das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass es heute ein wirklich interessantes Thema ist, nämlich es ist das Thema den Willen Gottes erkennen. Es gibt ja nichts Schöneres, als im Zentrum des Willens Gottes zu leben. Von daher stellt sich uns ja bei größeren, aber auch vielleicht bei alltäglicheren Entscheidungen immer die Frage, wie wir den Willen Gottes denn für uns erkennen können. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick. Wir werden darüber reden, warum wir Gottes Willen kennen sollen, wie Gottes Plan beschaffen ist, worin Gottes Willen besteht und das Interessanteste finde ich, wie erkenne ich denn Gottes Willen für mich, für mein Leben? Gerade junge Menschen stehen ja oft vor großen Entscheidungen. Also zum Beispiel, welchen Beruf will ich erwählen? Was soll ich studieren? Welche Ausbildung soll ich machen? In welche Stadt soll ich ziehen? Später auch, welchen Partner soll ich suchen? Welchen soll ich nehmen? Wer ist der Richtige? Es gibt so viele Entscheidungen und gerade in jungen Jahren werden die Bahnen ja irgendwie, die Weichen ja noch gestellt und ich gehe entweder in die oder die Richtung. Und da wollen wir natürlich wissen, was ist denn Gottes Wille dazu? Was denkt denn Gott über all das? Jesus war uns da ein Vorbild. Er sprach zu seinen Jüngern, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und so wollen auch wir immer wieder nach Gottes Willen fragen. Warum sollen wir Gottes Willen kennen? Die erste Antwort ist, weil nur Gott unsere Zukunft kennt. In Jesaja 46 steht, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Weil Gott unsere Zukunft kennt, brauchen wir uns keine Sorgen, um die Zukunft zu machen.
Ja. Und damit wir nicht in Irrwege gehen...
Du bist noch nicht an. Hast du das angemacht?
Ich weiß nicht, wie das geht. Ich sehe das nicht von hier.
Gib mal eben her.
Ihr könnt sie erst mal so hören, oder?
Ja. Ach
so, okay. Okay. Damit wir nicht in Irrwege geraten, dann, weil wir wollen ja ein gutes Leben führen und Gott, der uns erschaffen hat, der hat ja die richtige Idee, wie wir am besten leben können. Und damit wir nicht in Irrwege geraten, sagt zum Beispiel Gott in Jeremia 10, ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann, dass wir selber als Menschen gar nicht in der Lage sind, zu entscheiden, von uns selber wirklich zu entscheiden, was ist der richtige Weg für mich, wo in einer speziellen Situation, wie muss ich da reagieren? Und deswegen sagt Gott einfach, er will uns warnen, er will uns leiten, damit wir nicht in Irrwege gehen, in falsche Wege gehen.
Genau, der dritte Punkt, warum wir Gottes Willen kennen sollen, ist, weil es sich lohnt, ihn zu kennen.
Einfach in die Hand.
Oder auch den Willen zu tun. Und zwar zum einen für dieses Leben, was wir jetzt hier auf der Erde führen. Menschen, die Jesus gefolgt sind, haben ganz oft bestätigt, dass es sich für sie selber gelohnt hat, den Weg mit Gott zu gehen. Sie können nämlich die großen Verheißungen Gottes für sich in Anspruch nehmen. Und das können wir auch. Große Verheißungen sind zum Beispiel in Johannes 15, da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Wir sind also keine Knechte mehr für ihn, wir sind keine Knechte mehr der Sünde, sondern wir sind jetzt Gottes Kinder, wir sind seine Freunde, Jesu Freunde. Und deswegen sagt er uns, was er vorhat. Einem Knecht würde man das nicht sagen, aber uns sagt er das. Und Unter welchen Bedingungen will Gott uns denn das geben, wonach unser Herz begehrt? Und das ist der Psalm 37, da steht es drin, was ich euch gerade eben schon vorgelesen habe. Freue dich über den Herrn. Er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Und jetzt kommt's: Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Das ist das, was wir tun können. Wir sollen Gott vertrauen und ihm unsere Zukunft überlassen. Und wenn wir das tun, das ist ja schon der Wille Gottes, dann lohnt es sich auch für uns. Aber nicht nur in diesem Leben, sondern...
Ja, und es gibt noch einen anderen Aspekt, warum es sich lohnt, Gottes Willen zu tun. Weil es gibt ein Leben nach unserem Tod. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist sehr wichtig, dass man am Ende im Leben weiß, wo man hingeht und dass man dann auch bei Gott ist und nicht in der Gottesferne. Und deswegen steht zum Beispiel hier, denn Paulus war zum Beispiel immer bereit, dass er auch stirbt, weil er sagt, im Himmel, in der Ewigkeit, es wird mal viel, viel besser werden. Da gibt es Verheißungen wie, da gibt es kein Leid mehr, kein Schreien. Und ich denke mal, das ist auch so eine Sehnsucht in jedem, dass man so diese Perspektive hat auf ein Leben ohne Schmerzen, ohne Streit, ohne diese ganzen negativen Dinge. Und in Philipper 1 steht zum Beispiel, denn das hat der Paulus gesagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn.
Die zweite Frage ist halt, wie ist Gottes Plan für unser Leben beschaffen? Wenn wir ein Haus bauen, dann ist es gut, einen Plan dafür zu haben. Bevor wir eine Reise unternehmen, holen wir uns meistens irgendwelche Informationen ein. Ebenso brauchen wir auch Informationen darüber, wie wir unser Leben gestalten können. Wir sollten danach fragen, was Gottes Wille für unser Leben überhaupt ist. Das Wissen, wie der Plan Gottes für unser Leben beschaffen ist, hilft uns, unser Vertrauen wirklich ganz auf Gott zu setzen, das, was wir gerade gesagt haben, was wir wollen. Und der erste Punkt ist einfach mal, Gottes Plan ist gut. Gottes Plan für uns ist gut. In Jeremia 29, da sagt, oder da heißt es, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Darum ist es das Beste für uns, nach seinem Willen zu fragen und danach zu leben. Es heißt auch, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Das ist also einfach das, was für uns gut ist. Der Frieden und die Hoffnung, die Zukunft ist in seiner Hand und das ist gut für uns.
Ja, und Gottes Plan ist konkret. Gott sagt im Psalm 25, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Also Gott wird uns zeigen, wo wir lang gehen sollen, wie wir reagieren sollen, wie wir uns in einzelnen Situationen entscheiden sollen. Das ist ja dann immer, es gibt ja immer wieder solche Punkte im Leben, wo man überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, gehe ich den Weg oder wie auch immer. Im Psalm 32 steht zum Beispiel auch, du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere dich, ich dich aus den Augen.
Die dritte Frage ist, worin besteht denn der Wille Gottes? Wer sagt, dass er bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der muss auch bereit sein, die erkannten Wahrheiten aus Gottes Wort umzusetzen. In vielen Situationen können wir genau wissen, was der Wille Gottes ist, da uns die Bibel konkrete Anweisungen gibt. In der Bibel steht zum Beispiel etwas über Errettung. Im 1. Timotheus heißt es, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist also der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Dennoch geschieht die Rettung ja nicht automatisch. Jeder Einzelne von uns muss sich persönlich für Jesus entscheiden. Viele haben das schon getan, aber viele auch nicht.
Ja, und der andere Punkt, ein anderer Punkt ist eben Trennung von bewusster Sünde. In 1. Thessalonicher 4 steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Gott möchte, dass wir uns von Sünde trennen, speziell von sexueller Sünde. Und dann sagt er zum Beispiel auch im 1. Thessalonicher noch, Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt. Wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Das ist nur ein Beispiel von der Sünde, wo Gott ganz klar auch sagt, wir sollen das lassen. Aber es gibt ja ganz viele andere Dinge auch noch, wie ihr wisst.
Ein Aspekt ist die Freude, das Gebet und die Danksagung. Die Freude ist ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes und soll auch ein Merkmal unseres Lebens als Christ sein. Im 1. Thessalonicher heißt es, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ein anhaltendes Gebetsleben und eine dankbare Haltung entsprechen ebenfalls also dem Willen Gottes. Indem wir unsere Sorgen auf Jesus werfen, überwinden wir viele unserer alltäglichen Probleme.
Und ein anderer Aspekt ist gute Taten tun. Im 1. Petrusbrief steht, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Dass wir praktisch Gutes tun und damit anderen Menschen ein Stück weit auch wieder Gott zeigen, dass es Menschen gibt, die nicht immer nur bösartig auf Sachen reagieren. Oder in Matthäus 5 steht zum Beispiel, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Was auch dazu gehört, ist das Leiden um Jesu Willen. Obwohl Gott gute Gedanken für unser Leben hat oder für uns, kann es dem Willen Gottes entsprechen, dass wir leiden. Das ist das, was wir vielleicht nicht so gerne hören wollen. Im 1. Petrus heißt es, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Als Fremdlinge in dieser Welt sind wir durch die Bedrängnisse von außen, zum Beispiel Verfolgung, Verspottung zum Leiden bestimmt. Auch Christus hat gelitten. Damit er uns zu einem Vorbild geworden ist, oder damit ist er uns zum Vorbild geworden und wir wollen ihm nacheifern. Das ist natürlich recht hart, ne, wenn wir das so sagen. Und ich weiß nicht, ob jeder dazu bereit ist, aber es steht so in der Bibel. Und ich denke, Gott wird uns das zutrauen oder zumuten, was wir verkraften können. Die Apostel, die haben viel gelitten. Sie wurden geschlagen, litten Hunger, Durst und Blöße. Und darum sollen wir in unseren Leiden nicht verzagen, sondern sie willig tragen und uns sogar im Leid freuen. Und das ist hart. Im Leid freuen. Also ich kann das Leid ja vielleicht noch akzeptieren, aber mich im Leid freuen, das ist was ich selber noch nicht bewältigt habe. Das habe ich noch nicht geschafft. Also da muss Gott noch viel an mir arbeiten, aber er ist an der Arbeit, ja. Ja, wie erkenne ich Gottes Willen bei besonderen Entscheidungen? Und das ist das, was ja auch besonders spannend ist. Es gibt ja manchmal Entscheidungen zu treffen, bei denen es uns... War doch richtig, ne, dass ich noch dran bin?
Okay. Mach.
Da habe ich nämlich so wenig markiert.
Alles gut.
Ah, nee, dann mach du das.
Okay. Also wie erkenne ich Gottes Willen, Gottes Willen in einer bestimmten Entscheidung in meinem Leben? Und es gibt manchmal Entscheidungen, die man treffen muss, bei denen es uns besonders wichtig ist zu erkennen, ob wir uns im Willen Gottes befinden. Nicht immer sind wir uns sicher, ob unsere Entscheidung wirklich die beste Wahl ist. Darum sollen die folgenden Prinzipien uns helfen, unsere Entscheidung auf eine sichere Grundlage zu stellen. Liegen vor dir wichtige Entscheidungen, bei denen du in besonderer Weise auf die Führung Gottes angewiesen bist? Und zwar ist ein Punkt, um herauszubekommen, was ich jetzt in dieser bestimmten Sache tun sollte oder nicht tun sollte, es ist ja beides möglich, bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Dass man wirklich von Herzen her offen ist, was auch immer Gott einem sagt, dass man dem auch gehorcht. Psalm 40 steht zum Beispiel, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Oder wie die Uschi schon vorgelesen hat, im Psalm 37, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Er wird dich richtig leiten.
Eine Voraussetzung ist natürlich, dass wir Gottes Wort kennen und dazu müssen wir es lesen. Das Wort Gottes ist ja die Richtschnur für unser Leben als Christ. Und Gott redet zu uns durch sein Wort. Wenn wir es lesen, werden viele unserer Fragen allein dadurch schon beantwortet. Im Psalm 119 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mit welcher inneren Haltung sollen wir das Wort Gottes denn lesen? Wir sollen bereit sein zu gehorchen, haben wir gerade schon gehört. Wir wollen Gott ehren und wir wollen dankbar sein. Das sind wichtige Voraussetzungen, dass wir Gottes Wort auch verstehen.
Ein anderer Aspekt, der auch sehr, sehr wichtig ist, beten. Wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, sollten wir für die Angelegenheit besonders viel beten. Es gefällt Gott, wenn wir ihn um seine Leitung bitten. Er hat versprochen, unsere Gebete zu erhören. Bei dem Nehemia war auch eine Situation und er sagt, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechts und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit von diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Und ich denke mal, wenn man sich bewusst macht, wie groß Gott ist, dass Gott mit Worten das ganze Weltall geschaffen hat, dass er mit Worten Sachen verändern kann, Naturgesetze auflesen kann, Tote wieder lebendig machen kann. Wenn wir uns das mal so richtig vorstellen, wie groß Gott ist, dann wissen wir, wie gut er auch Gebet erhören kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht, wie groß Gott ist, damit man weiß, dass Gott auch wirklich helfen kann.
Eine Voraussetzung, die wichtig ist, die manche aber irgendwie nicht beachten, ist, dass man Teil einer Gemeinde ist. Denn auch in einer Gemeinde ist es so, dass wir durch viele Gespräche mit anderen Christen Gottes Wort hören. Ihr wisst ja, wie Gott reden kann. Er kann durch die Predigt reden, durch den Lobpreis, aber auch durch Mitmenschen, durch Christen, die einem etwas sagen. Auch Nicht-Christen natürlich, die kann er auch gebrauchen. Aber es ist schon eine gute Voraussetzung und eine wichtige, dass wir einer Gemeinde angehören. In Kolosser 3 heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott, in dessen Gnade ihr steht, in eurem Herzen. Das haben wir heute Morgen schon getan und vielleicht hat Gott ja schon zum einen oder anderen geredet. Also ich finde gerade Lobpreis ist eine sehr schöne Gelegenheit, Gott zu begegnen und wirklich von ihm etwas zu hören. Gott hat besondere Verheißungen auf die Gemeinschaft der Christen und ihr Gebet gelegt. Auch das haben wir heute Morgen schon gemacht, denn ihr kennt alle den Vers, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter euch. Und das ist wichtig. Wie wollen wir Gott hören, wenn klar, wir können das natürlich alleine, aber ich habe immer das Gefühl, da wo wir zusammen sind, sieht Gott uns und da hört er vielleicht mehr auf uns.
Und es gibt Prinzipien, wie wir Gottes Willen auch so erkennen und wie wir den dann herausfinden. Und die Führung Gottes geschieht gewöhnlich nicht in einer spektakulären, sondern eher in einer stillen Art und Weise. Ausnahmen gibt es natürlich schon. Wenn die folgenden vier Punkte zusammentreffen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass unsere Entscheidung Gott gefällt. Und die erste Voraussetzung ist, das Wort Gottes zu kennen. Es gibt Dinge, die wir als Christen niemals tun können, da sie mit dem geoffenbarten Willen Gottes in seinem Wort nicht übereinstimmen. Von ihnen distanzieren wir uns bewusst. Darüber hinaus gibt es andere Dinge, von denen wir wissen, dass sie ausdrücklich dem Willen Gottes entsprechen. Und das finden wir eben heraus, indem wir Gottes Wort kennen und studieren. Im Psalm 119 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Ist die Entscheidung, die du treffen möchtest, mit dem Wort Gottes vereinbar?
Ein Prinzip sind die äußeren Umstände. Gott kann uns auf den richtigen Weg führen, indem er eine Tür aufmacht, durch die wir hindurchgehen sollen, oder eine Tür schließt, wo wir nicht hindurchgehen sollen. Da haben Sven und ich heute Morgen noch drüber geredet mit seiner Wohnung. Es kann sein, dass er die Wohnung bekommt, dann ist das eine offene Tür. Dann geht er da rein, wirklich in die Wohnung, dann bekommt er sie und das ist sein Weg. Aber es kann ja auch sein, dass diese Tür geschlossen wird, du bekommst die Wohnung nicht und dann ist dein Weg vielleicht ein anderer. Und das müssen wir erkennen. Ich denke, das ist dann ganz offensichtlich. In der Bibel gibt es auch einige Beispiele, zum Beispiel den Jona. Jona wurde von Gott gestoppt, indem Gott einen so heftigen Sturm schickte, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte und er dann im Grunde über Bord geworfen wurde. Wie es dann weitergeht, kennt ihr hoffentlich alle, sonst erzähle ich euch das ein andermal. Aber da ging eine Tür wirklich zu. Da hat Gott ihn gestoppt. Es gibt noch andere Beispiele.
Und als Paulus in Korinth war, traf er einen Juden namens Aquila. Er hatte das gleiche Handwerk wie Paulus und so entschied er sich, dort zu bleiben und zusätzlich zu seinem Dienst in der Synagoge praktisch zu arbeiten. Die äußeren Umstände machten dies möglich, steht in der Apostelgeschichte 18.
Nochmal bei Paulus, da hat er seinen Dienst bestätigt, indem er ihm eine weit offene Tür für sein Wirken schenkte. Im 1. Korinther heißt es, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. An dieser Stelle wollen wir beachten, dass Paulus ja auch viel Widerstand in seinem Dienst erlebt hat. Ein solcher Widerstand bedeutet aber nicht unbedingt, dass wir außerhalb des Willens Gottes sind. Also auch der Widerstand war trotzdem richtig.
In Troas erlebte Paulus eine ganz besondere Führung. In einer Vision sah er einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, nach Mazedonien herüberzukommen. Aus dieser Vision schlossen er und seine Begleiter, dass Gott sie gerufen habe, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Könnt ihr in Apostelgeschichte 6 nachlesen.
In Phrygien wurden Paulus und seine Begleiter vom Heiligen Geist an der Verkündigung des Evangeliums gehindert. In Mysien wurden sie von der Weiterreise sogar abgehalten, auch in der Apostelgeschichte.
Und was eben auch noch wichtig ist, um eine Entscheidung zu treffen für eine persönliche Situation, ist der Rat anderer Christen. In Sprüche 15 steht, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. In Apostel 15 und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Das heißt, der Ratschlag der Brüder oder Geschwister ist zusätzlich dazu, dass man auch das Wort Gottes immer noch im Blick hat, dass man das beachtet, dass wenn man einen Rat bekommt, der gegen das Wort Gottes spricht, dann wird man natürlich sehen, das ist nicht, kann nicht von Gott gekommen sein. Und ein guter Tipp dabei ist eben, gereifte Christen als Ratgeber mit dazu zu nehmen, weil sie schon viel Erfahrung mit Gott gemacht haben.
Ein wichtiges Indiz ist auch der innere Frieden. Das wisst ihr vielleicht selber. Wir sollen bei allen Entscheidungen, die wir treffen, den Frieden Gottes in unserem Herzen haben und behalten. In Philipper 4 heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist nicht nur ein Segen, das ist wirklich real. Also das sollen wir wirklich jeden Tag spüren und erleben. Also ein innerer Unfriede kann ja ein Mahnen Gottes sein, dass er unsere Entscheidungen vielleicht nicht gut findet. Und ein tiefer Frieden dagegen kann eine Bestätigung dafür sein, dass unsere Entscheidung richtig ist. Das habt ihr vielleicht selber schon mal erlebt. Mir geht das so, wenn ich irgendwas vor mir habe, was mir irgendwie ein bisschen Magengrummeln macht und ich bete darüber und ich komme dann zu irgendeiner Entscheidung, ob die jetzt so oder so ausfällt, weiß ich das, weil ich dann diesen tiefen inneren Frieden habe. Und das ist für mich immer ein Zeichen, das kommt von Gott. Das kann ich nicht selber machen.
Ja. Und damit wir einfach den Willen Gottes, in diesem Willen Gottes leben können, wollen wir folgende Bibelstellen beachten. Moment. In Sprüche 3 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Welche Verheißung wird in Sprüche, welche Bedingung ist an diese geknüpft? Auch ohne besondere auffällige Führung erlebt zu haben, dürfen wir die Gewissheit haben, dass wir uns im Willen Gottes befinden. In Jesaja 48 steht, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Also worauf vertrauen wir, wenn wir uns nach viel Gebet und Prüfung immer noch unsicher sind, ob unsere Entscheidung wirklich dem vollkommenen Willen Gottes entspricht? Das Finden des rechten Weges und das Treffen der rechten Entscheidung soll keine komplizierte Angelegenheit sein. Wenn wir am Morgen darum beten, dass Gott uns an diesem Tag recht führen soll und wir bereit sind, seinen Willen zu erfüllen, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass wir uns im Willen Gottes befinden bei dem, was wir tun. Somit ist das Leben als Christ angefangen bei der Bekehrung, ein Leben im Glauben.
Es ist ja durchaus möglich, dass sich jemand gegen den Willen Gottes sträubt und so seinen eigenen Weg gehen will. Damit mag er manche wichtige Weichenstellung verpasst haben, doch es bedeutet nicht unbedingt, dass er damit sein ganzes Leben verfuscht hat. Ich denke immer, wenn wir irgendwo falsch abgebogen sind, dann findet Gott immer Wege, uns wieder zurückzubringen. Also unser Leben geht ja nicht so, ne? Es geht ja nie geradeaus. Es geht ja immer irgendwie, wir weichen ja immer so ein bisschen ab. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal nur ein bisschen weniger. Aber Gott bringt uns immer wieder auf den richtigen Weg. Und wir sollen keine Angst haben, dass wenn wir einmal Gottes Willen nicht getan haben, dann verloren sind, sondern wir kommen immer wieder zurück. Und das ist Gottes Gnade, dass er uns immer wieder zurückgehen lässt. Jesus lädt uns ja ein, umzukehren und Vergebung seiner Schuld zu empfangen. Wir dürfen unser Leben ja ganz neu immer wieder unter die Herrschaft Gottes stellen. Im Psalm 32 heißt es dann, seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben, mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Also ich denke, das ganze Thema ist im Grunde schwierig, weil wir wollen den Willen Gottes ja oft ganz konkret wissen. Und so ganz konkret ist es nur selten, dass wir Antworten bekommen von Gott. Aber ich glaube, Matthias hat das mal erzählt, als du mal in den Wald gegangen bist, um stille Zeit zu haben, Gott gefragt hast, ich weiß gar nicht mehr, was genau du von ihm wissen wolltest, dass du keine Antwort bekommen hast. Und das kann ja passieren. Man bestürmt Gott, so wie David auch in dem Psalm oft Gott bestürmt hat, aber wir kriegen trotzdem keine Antwort. Und dann ist es halt so, dass du dir irgendwann gesagt hast, wenn Gott mir nicht antwortet, dann mache ich, was ich will. Oder? War das so im Prinzip?
Ja, das, was ich für richtig halte, habe ich gesagt. Das, ja, okay. Das, was ich für richtig halte.
Und ich denke, das ist auch so. Wenn wir Gott fragen und wir kriegen keine Antwort, dann gibt er uns, glaube ich, genug Verstand oder hat er uns gegeben, dass wir selber entscheiden dürfen, was wir dann machen. Und ich finde, das ist irgendwie ja auch gut von Gott, dass er uns das zutraut, dass wir für unser Leben manche Entscheidungen eben selber treffen dürfen. Und wenn diese Entscheidung nicht richtig ist, dann sind wir vielleicht abgewichen, aber dann wird er uns wieder zurückbringen. Also wir brauchen keine Angst haben, dass wir den Willen Gottes irgendwie verpassen oder nicht tun. Ich glaube, das kann uns nicht passieren. Mhm. Ja, damit sind wir eigentlich soweit. Habt ihr noch Fragen dazu oder Anregungen? Möchtet ihr vielleicht selber was erzählen? Das hat sich teilweise ein bisschen wiederholt bei uns, aber es gibt halt wirklich wichtige Sachen. Bibellesen ist wichtig, Gemeinschaft mit anderen Christen ist wichtig, Gebet und Danksagung, das ist immer wichtig.
Und wenn man eben nicht den tiefen Frieden hat, dann sollte man aufmerken.
Ja. Nö, dann würde ich sagen, singen wir noch ein Lied und dann machen wir später weiter. Geht's?